Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So komplett außerplanmäßig. Wir hatten ja die Woche eigentlich sowieso jegliche Pläne in die Tonne gekloppt. Wir wollten ja eigentlich Montag ein bisschen aufnehmen, Freitag ein bisschen aufnehmen. Wir haben ja erwartet, dass was kommt. Deswegen haben wir uns so ein bisschen was freigehalten. Aber wir haben irgendwie, aber dass das kommt, keine Ahnung. Ich habe es nicht so richtig erwartet. Deswegen reden wir jetzt. Und deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber, der heute sicher doch nicht mehr ganz so ungerührte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, mit leichter Verzögerung hat unser Freund Kevin Durant endlich seinen Wunsch bekommen. Er hat erstens seinen Trade bekommen. Und er hat seinen Trade auch noch genau dorthin bekommen, wo er schon im Sommer hin wollte. Nach Phoenix. Wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, ich hab gar nicht so richtig damit gerechnet. Hattest du damit gerechnet, dass es jetzt dann doch am Ende so schnell geht?
Nee, ich dachte tatsächlich eher, dass sie mal gucken, wie es jetzt läuft. Also einfach, weil der Vertrag ja auch noch eine Weile geht und man dann, wenn dann eher Richtung Offseason hin was probiert. Aber es kamen ja, glaube ich, viele günstige Umstände zum gleichen Zeitpunkt irgendwie zusammen und dann geht's halt doch schnell. Ich meine, es ist halt auch interessant, wenn man so über die letzten 24 Stunden sich so den Twitter-Feed von Woj anguckt, ne, wo halt erst so, ja, die reden über die gemeinsame Zukunft, ja, nee, sie wollen den nicht traden, ja, und übrigens, nächster Tweet, Sean Marks hat eine tolle Vision, Sean Marks ist grundsätzlich auch ein gut aussehender Mensch und extrem freundlich. Ein paar Stunden später, hey, Kevin Durant wurde getradet zu den Suns, also ja. In dem Fall weiß man, wo die Infos herkommen, aber Es ging dann doch sehr plötzlich. Also als ich es jetzt heute Morgen gesehen habe, dachte ich auch erstmal, was zum Kuckuck, weil es gibt viele Trades, es gibt viele Deals, über die man dann viel spricht, lange nachdenkt, was haben die jetzt zu bedeuten. Aber das ist halt wirklich ein Deal, der einfach so die Mächte, die Machtverhältnisse komplett shiften kann mit einem Deal, weil der Typ halt immer noch so gut ist. Und das war der natürlich auch. Also außer morgen wird Giannis getradet, nee, nicht morgen, sondern heute Nachmittag, gibt es halt auch nicht wirklich jemanden, der besser ist, der jetzt irgendwie gedealt werden könnte und der einen größeren Impact irgendwie aufs Titelrennen haben kann als Kevin Durant. Das ist halt immer noch so. Und insofern, das ist eine verdammt große Nummer.
Das ist eine sehr große Nummer, zumal er quasi seine Running Mates nicht wirklich verloren hat, die ihm mit zum Titel verhelfen können. Also wir sprechen ja gleich intensiv drüber, wie der Trade dann aussah, aber kleiner Spoiler, Devin Booker, Chris Paul und auch DeAndre Ayton, was auch immer man jetzt von ihm hält, sind immer noch in Phoenix. Also von daher wird's schon interessant und ja, krass. Ich hätte nicht damit gerechnet und irgendwie, ja, wahrscheinlich für die Nets denke ich mir dann schon auch so ein bisschen, es ist so, also Kyrie, der Trade, auch so wie das alles abgelaufen ist, war dann wahrscheinlich halt auch mit der Hintergrundgeschichte im Sommer und so. Vielleicht war es dann auch einfach der Punkt zu sagen, okay, jetzt irgendwie, wir schließen jetzt das Kapitel vielleicht auch einfach schnellstmöglich. Vielleicht erst nochmal reinhören, was Durant zu sagen hat im Nachgang des Kyrie-Trades und dann, okay, wie reagiert er drauf und dann sagen, okay, wenn wir jetzt ein richtiges Angebot bekommen, das uns passt, dann beschleunigen wir es vielleicht doch und dann beschleunigen wir den Umbruch und schauen dann vielleicht auch noch Richtung Trade-Deadline, was wir mit den Spielern, die wir bekommen haben, noch so anstellen können. Also von daher kann ich es irgendwie verstehen. Es gibt noch einen anderen Proposed-Trade, der mehr oder weniger durch ist, 3-Team-Trade. Die Lakers haben es tatsächlich geschafft, wie auch immer, die Jazz sind dabei, die Wolves sind dabei, es ist sehr interessant. Wir müssen aber, bevor wir über irgendwelche Trades sprechen, es ist ja auch, man munkelt, es sei was Historisches passiert, die letzten Tage, ich weiß nicht, Social Media war total ruhig, also ich habe eigentlich, weiß ich nicht, ob man die LA Times gebraucht hätte, um wirklich zu erfahren, was passiert, weil sonst habe ich gar nichts gehört, ne? Also eigentlich keine.
Hör ich da raus, dass dich das stört, dass das gefeiert wurde, dass er den All-Time-Scoring-Record gebrochen hat?
Nein, pass auf.
Ist der Hater ganz früh am Start.
Es ist tatsächlich, ich merke so innerlich, und es ist jetzt, ich schütte jetzt ein bisschen mein Herz aus, ja, ich merke innerlich, fällt es mir nicht so leicht, wie es mir fallen sollte, objektiv gesehen. Riesenprops an LeBron, also weil All-Time-Scoring-Leader war quasi, es war gefühlt ja auch ein All-Time-Record oder ein Rekord für die Ewigkeit von Kareem damals, dass jetzt LeBron diesen Rekord bricht, unfassbar geil für ihn und ich kann auch aus seiner, also ich gehe dann auch immer dazu über, okay, boah, jetzt dieses, so ins Rampenlicht stellen, sich ins Rampenlicht stellen, bla bla. Aber aus seiner Sicht natürlich, er hat was geschafft, was noch niemand jetzt geschafft hat in der NBA vor ihm. Und deswegen gebührt dem auch jegliche Aufmerksamkeit. Es war jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Also ich habe es auch durchaus nachvollziehen können, dass man da Social-Media-Kanäle bespielt und das makt, so gut es geht. Trotzdem, ja, irgendwie, ich muss meine Emotionen oder meine Gefühlswelt dann irgendwie so ein bisschen einfangen und so quasi auf den ja, etwas gesetzteren Part dann irgendwie setzen. Weißt du, wie ich meine?
Also, du warst Anthony Davis an der Seitenlinie.
Ich war so ein bisschen der Anthony Davis an der Seitenlinie.
Du bist nicht mal aufgestanden, um irgendwie zu sagen, hier, hast gut gemacht, Keule. Du saßt da einfach, hatte keinen Bock auf nichts.
Ich saß da einfach und hab danach dann und jetzt auch so, ich rede so wie Anthony Davis in der Pressekonferenz, ja, super Typ und hat er gut gemacht, guter Basketballspieler, guter Mensch und so und checks all the boxes. By the way, damit habe ich auch alle Boxes gecheckt, die ich jetzt gerade so aufzählen musste, um so, nee, aber ja, irgendwie, ich merke dann schon, ich glaube auch, und da auch so kleine Therapiestunde, die Goat-Diskussion lässt mich, kann mich irgendwie nicht kalt lassen. Also du sagst es ja auch mal gern, eigentlich ist sie wurscht und ich weiß auch, mein objektives Ich weiß auch, dass sie eigentlich wurscht ist, aber ich kann sie nicht loslassen quasi, oder beziehungsweise sie berührt mich emotional dann doch mehr, als ich es gern hätte. Weil, wie gesagt, ich denke mir dann immer so, eigentlich ist es totaler Quatsch. Und ich weiß auch, dass Michael Jordan auch nicht der coolste Typ auf Erden ist. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist eine ganz, ganz komische Verbindung. Und das ist dann, deswegen, ja, fasst es mich auch auf eine gewisse Art an. Und ich muss mich dann immer wieder einfangen und sagen, ja, nee, aber der Typ ist krass. Ja, der Typ hat Krasses geleistet. Michael Jordan, nein, Quatsch, LeBron James. Und ja, deswegen Ehre, wem Ehre gebührt auf jeden Fall. Und es ist trotzdem, ja, wie gesagt. Ne?
Ich finde es tatsächlich auch immer ein bisschen schade, dass das so ein Anlass zum Diskutieren ist, weil ich eigentlich finde, jeder, der Basketball mag, sollte sich in dem Moment tatsächlich einfach nur darauf konzentrieren, okay, das ist ziemlich cool, dass wir den Spieler haben irgendwie, also seit 2 Jahrzehnten und wer weiß, also momentan sieht er noch ganz gut aus, wer weiß, wie lange er noch weiterspielen will, aber also ich finde das einfach, ich fände es schön, wenn man einfach sagen würde, okay, der hat jetzt was absolut Unfassbares geschafft, das würdige ich und ich konzentriere mich jetzt nicht darauf, aber der war besser oder der konnte das oder diese Debatte, aber er war nie ein Scorer oder so. Das ist also, was er selber auch vor ein paar Jahren noch gesagt hat, I'm not a scorer. So, alles klar, ich glaube, du kannst schon Punkte machen, bist auch schon ganz gut da drin. Also, keine Ahnung, irgendwie sollte das, finde ich, ein Punkt sein, wo man gar nicht groß diskutiert, sondern einfach nur sagt, LeBron, krasser Typ. Ich persönlich freue mich sehr darüber, dass ich diese Karriere halt von vorne bis hinten gesehen habe. Ich meine, das hatte ich bei Jordan nicht, das hatte ich bei Kareem sowieso nicht und bei vielen anderen Großartigen nicht, aber das ist halt irgendwie so der Typ, den man irgendwie von vorne, also von Anfang bis Ende irgendwie verfolgen konnte. Und ich bin irgendwie, wenn das sehr schwülstig klingt, ein bisschen dankbar dafür. Und ich finde es auch geil, dass der halt immer noch richtig gut ist. Ich freue mich auch, wenn das, also ich persönlich würde mich auch freuen, wenn es nochmal für ihn eine Situation gibt, wo er halt dann wirklich nochmal um auch was ganz Relevantes auf Teamperspektive mitspielen kann, weil das ist für mich schon eher das, was ihn definiert, als irgendwelche Rekorde und auch dieser Rekord, auch wenn das natürlich ein ziemlich massiver Rekord ist und so, aber ja, ich würde an dem Punkt einfach gerne mal sagen, in dem Fall möchte ich nicht über Michael Jordan sprechen, sondern lass uns über LeBron sprechen, von mir aus auch über Kareem, weil das ist nun mal derjenige, der überholt wurde, vielleicht auch über das Thema, wie langlebig kann ein Athlet sein, weil das finde ich halt schon krass, wenn du irgendwie schaust, so die meisten Leute, die da auch so allein in der Top 5 oder Top 10 stehen. Viele davon waren ja so quasi auf dem letzten Loch, als sie ihre letzten Punkte gemacht haben. Also ich weiß noch, wie wir in Deutschland alle Dirk gefeiert haben, als er irgendwie die 30.000 geknackt hat. Und der war ja zu dem Zeitpunkt, also ist immer noch ein fähiger Offensivspieler, aber jetzt kein Star mehr oder so. Und LeBron ist halt immer noch echt an einem anderen Punkt in seiner Karriere. Und irgendwie finde ich das einfach für sich total beeindruckend. Für mich ist, also, ich sag das ja immer wieder, er ist der GOAT im Sinne von, also mit H statt A, greatest of his time, weil an den Leuten, die jetzt so in der Liga rumlaufen, kann man ihn messen. Man kann ihn nicht wirklich an jemandem messen, der vor ihm gespielt hat, der auf einer anderen Position war, der teilweise einen anderen Sport gemacht hat, weil, wie du weißt, damals 3-Zack in der Zone und Baseballschläger und überhaupt anderer Sport. Ich muss das gar nicht unbedingt vergleichen. Ich kann einfach nur sagen, LeBron ist so der krasseste, den ich über so die ganze Zeit gesehen habe. Und dieser Rekord untermauert das irgendwie nochmal. auch wenn es den für mich nicht gebraucht hätte. Also ich kann es auch sehen über die letzten Jahre. Und für mich ist immer noch, also es gibt ja jetzt auch Leute, die dann sagen, so, das ist jetzt sein Hauptargument in der Debatte, ob er der Beste aller Zeiten ist. Da würde ich immer nur sagen, das Hauptargument wird für mich, wenn ich das argumentieren wollte, wird für mich immer die Finals-Serie 2016 sein. Aber das kann jeder entscheiden, wie er es möchte.
Das ist aber ein Faktor, weshalb ja die Diskussion ja automatisch aufkommt. Ich meine, du sagst, du willst jetzt zum Beispiel nicht über Jordan reden oder was auch immer, aber ich meine, die Diskussion wurde ja auch unmittelbar danach aufgemacht, auch jetzt von Shaq und so. Und es ist halt, okay.
Ich habe das gesehen, das war echt ganz interessant, wie Shaq ihn wirklich auch gedrängt hat, bis er da war. Erst wollte er ja nicht darauf antworten. Ja. Und dann, ja. Das ist genau, halt auch das Ding, wenn dann ein Journalist sitzen würde, dann wäre Shaq da, dann wäre LeBron da rausgekommen, aber da es Shaq ist, wo natürlich auch ein anderer Respektlevel da ist, der darf dann auch so penetrant sein und dann kommt halt auch eine Antwort.
Ja, genau, und deshalb, ich glaube, man kann es halt dann irgendwie, weil die Diskussion ja über Jahre schwebt, dann glaube ich, wäre es schön, wenn man es rausnehmen könnte, finde ich genauso. Und dass man es halt dann zum Beispiel von Journalistenseite nicht rausnimmt oder von Shaqs Seite nicht rausnimmt oder von Leuten, die über Basketball sprechen, nicht rausnimmt, ist halt einfach, ich meine, die Themensuche ist ja endlos. Das heißt, und wenn ein Thema da ist und wenn man ein Thema, ohnehin schon großes Thema noch um ein ähnlich großes Thema irgendwie erweitern kann, dann nimmt man es natürlich immer gern. Und was halt, glaube ich, auch einfach mit reinkommt, und das ist halt auch bei mir der Faktor, ist halt einfach, ich meine, die Emotion spielt ja im Sport dann doch irgendwie eine Rolle. Also gerade wenn du halt irgendwie Fan bist, oder ich meine, du bist ja irgendwie dazu gekommen. Und dann ist es halt, wenn dann so quasi dein All-Time-Favorite irgendwie beteiligt ist an der ganzen Sache, dann ist es, glaube ich, gar nicht, also dann ist es, oder was heißt glaube ich, ich weiß es ja, deswegen habe ich es ja so angerissen, wie ich es angerissen habe, dann ist es gar nicht so einfach, sich davon zu distanzieren, beziehungsweise dann ist es halt irgendwie ein bewusster Prozess, dann zu sagen, okay, ich muss mich ein bisschen einfangen und vor allem auch, ich muss endlich mal aufhören zu relativieren, weil das ist ja genau der Scheiß, also wie hast du ja auch gesagt, also dieses ja, aber LeBron und ja, aber hier und ja, nee, nicht ja, aber, ist einfach ein sensationeller, es ist eine sensationelle Karriere, die wir da beobachten. Er ist, wie du sagst, wahrscheinlich also der greatest of his time. Er ist halt einer der Besten, die dieses Spiel jemals gespielt haben. Ob er der Beste ist oder nicht, ist wahrscheinlich dann wirklich irgendwo ein bisschen subjektiv. Und aber es ja, vielleicht einfach auch dann dabei versuchen, ja, zu belassen. Oder ich würde es versuchen, dabei zu belassen. Weil, ja, dieses immer dann zu relativieren und immer sagen, ja, aber da hat er doch nicht. Und dann eigentlich, er hat ja so viele Jahre gespielt. Und guck mal, hier ist der Punkteschnitt ein anderer und hier ist da das. Oder zum Beispiel auch, war auch einer meiner ersten Gedanken so, ich habe dann aber sie haben ja verloren. So, weißt du, so, das ist total albern eigentlich. Also wirklich total albern. Und dann aber sich halt da bewusst machen, okay, eigentlich, ne, kann ich, lass es einfach mal so stehen und als das stehen, was es ist, nämlich ein historischer Moment und auch ein Moment einfach, der, glaube ich, halt für den, jetzt wird es auch bei mir etwas pathetisch, für den Menschen LeBron James, halt einfach unfassbar ist. Also keine Ahnung, ich meine, du fängst halt irgendwann an, Basketball zu spielen und 30 Jahre später brichst du einen Rekord, von dem die wenigsten gedacht haben, dass er jemals gebrochen wird. Und das, auch wenn man auf einer anderen Seite steht oder so, will ich auch versuchen, das einfach so als das anzuerkennen, was es ist. Und halt eben, und halt auch mal dann zu sehen, einfach, dass es für ein Individuum halt einfach ein unfassbarer Moment ist. Und dass es dieser Mensch diesen Moment dann natürlich auch maximal auskostet, weil er sich auch ja verdient hat einfach, so mit dem, was er veranstaltet hat die letzten, ja, im Endeffekt, ja nicht die letzten 20 Jahre nur in der NBA, sondern halt auch davor, also ja, so kann man es vielleicht sehen.
Als ich angefangen habe, mich für Basketball zu interessieren, da lernte man dann irgendwie relativ schnell von den großen Rekorden und auch, also ich weiß nicht mehr wo, aber ich dann irgendwo auch mal eine Einordnung dazu gelesen, welche für immer stehen werden, welche vielleicht mal gebrochen werden. Das ist halt so mit einem 100-Punkte-Spiel mit den 55 Rebounds oder so und dem 50-Punkte-Schnitt und so von Will Chamberlain, also der taucht da natürlich relativ oft auf. Beim Scoring-Record hieß es, glaube ich, immer so, der wahrscheinlich wird er nie geknackt, aber ganz unmöglich ist es nicht. Und ich bin mal gespannt, wie weit LeBron das jetzt noch weiter treiben wird, also wie lange der noch spielt. Und weil wenn er auf dem Level weitermacht, dann, ja, das kann schon eher so in die Mid-40er gehen, locker. Und dann weiß ich nicht, ob das dann halt vielleicht einer dieser unhaltbaren Rekorde sein wird oder ob sich das Spiel dann wieder verändert. Aber für den Moment ist es einfach nur, ja, echt eine krasse Nummer. Und ich hab einen Pro-Tipp, das ist jetzt natürlich für dich ein bisschen spät und für viele andere, die jetzt hier zuhören, wahrscheinlich auch, aber man kann so ein bisschen die Emotionen aus dieser Debatte rausnehmen, wenn man einfach sich einen Lieblingsspieler sucht, der da gar nicht mit drin ist. Deswegen Allen Iverson. Ich werde nie dafür argumentieren müssen, dass er der GOAT ist. Ich sehe die Fehler, also ich kann die auch, glaube ich, einigermaßen nüchtern beurteilen und ihn einordnen und so. Ich weiß nicht, ob das so wäre, wenn quasi so LeBron mein erster Held sozusagen gewesen wäre. Mhm. Dann würde ich hier heute vielleicht anders auftreten. Das ist halt genau dann würde mich die GOAT-Debatte vielleicht auch interessieren. Und das tut sie halt nicht. Also das
mit Iverson fährst du sensationell. Ist also wahrscheinlich so rückblickend einer der beliebtesten Spieler, irgendwie so auch bei den heutigen Spielern, weil er ja auch es schafft, irgendwie den heutigen Spielern die Anerkennung irgendwie zu geben. Und ich muss auch sagen, wenn ich Allen Iverson so sehe, also einfach nur, wenn ich irgendwie so wie in der 2000er-Ausgabe von God Next Magazine, wenn ich ihn dann lese, wenn ich ihn lese oder so, oder wenn ich ihn einfach nur halt auf einem Bild sehe, habe ich auch sehr, sehr positive, er ruft eine sehr, sehr positive Reaktion in mir hervor. Also auch, also trotz allem, was er so drumherum war. Aber er ist halt einfach so als Basketballer war halt einfach überragend. Und wie gesagt, es ist eigentlich, er gibt einem auch eine gewisse Ruhe. Interessant noch, so wenn man seinen Karriereweg anschaut, dass er jetzt im Nachhinein eigentlich derjenige ist, der so ein bisschen den Zen vermittelt sozusagen.
Ja, absolut. Also, liebe Kinder, sucht euch Lieblingsspieler, die Fehler haben.
Ja, wen würden wir heute nehmen als Lieblingsspieler dann?
Trae Young, nein.
Entschuldigung, der war gerade
mit Cam Reddish.
Ja, Zach LaVine wäre doch
Thomas,
nicht schlecht,
oder? Cam Thomas, ich meine, Cam Thomas ist auf dem Weg, der beste Spieler aller Zeiten zu werden. Das aber er hat noch einen weiten Weg vor sich.
Ja, ja, aber er wird ihn gehen, weil jetzt hat er ja sowieso grünes Licht. Und womit wir auch wieder zurück wären beim eigentlichen Thema, weil wir wollen ja heute Trades besprechen. Wie gesagt, es gab einige. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr so ein bisschen es gab ja schon einen großen Trade Anfang der Woche und dass ihr vielleicht so ein bisschen die genaue Chronologie vermisst von, hey, er möchte getradet werden bis hin zu, hey, er wurde getradet. Das bekommt ihr auf Patreon. Denn unter patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit. Richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits haben wir da versuchen wir gerade da, das Extra-Content-Game auf ein ganz neues Level zu hieven, dass wir da auch irgendwie einen All-Time-Rekord brechen, was den Extra-Content angeht. Und haben deshalb den Kyrie-Trade, beziehungsweise die Chronologie des Kyrie-Trades größtenteils dort besprochen. Es gibt, am Montag gab es den ersten Teil gab es hier, den zweiten Teil gab es dann bei Patreon, also schaut da gern mal rein, wenn ihr Lust habt. Und wir werden das übrigens, kleiner Spoiler, wir werden das heute ähnlich machen. Wir besprechen jetzt den Durant-Trade, besprechen wir hier und dann geht's nahtlos weiter mit den Lakers, auch mit Josh Hart und Cam Reddish, wohl das neue Lieblingsspieler, und auch Jakob Poeltl, dann bei Patreon drüben. Also wenn ihr Lust habt, schaut gern mal vorbei. Ja, und jetzt direkt rein zu Meister Durant. Vielleicht, ich weiß ja, Chronistenpflicht und so, vielleicht am Anfang mal ganz kurz die Parameter, weil es wurde ja nicht nur Kevin Durant getradet, auch der Bossman wurde getradet. Es ist vollbracht. Jay Crowder hat ein neues Team vorläufig. Es gibt ja Gerüchte, dass es eventuell weitergehen könnte. Auf jeden Fall Shams und Woj schon mal wieder so im Gleichschritt berichtet. Durant geht Richtung Phoenix, dazu TJ Warren und ein 28er Pickswap. Finde ich einen sehr interessanten kleinen Haken an der ganzen Geschichte. Mikal Bridges, Jay Crowder, Cam Johnson, 4 First-Rounder, 23, 25, 27 und 29 gehen Richtung Brooklyn.
Ganz kurz, den Pick-Swap kriegen die Nets, also sie kriegen den besseren Pick.
Ja, genau, meine ich. Ja, genau.
Okay.
Genau, die Nets kriegen, genau, finde ich nur ganz interessant, weil 28 ist Chris Paul 90 und Kevin Durant 70.
Naja, das heißt, aber die Nets kriegen halt den besseren Pick, sie sichern sich ja nur ab.
Ja, eben, das meine ich ja. Deswegen ist ja gut, weil die Chancen, dass die Nets den besseren Pick bekommen, weißt du, dass die quasi schlechter sind als die Nets, sind jetzt gar nicht so gering im Jahre 2028.
Ja, das stimmt.
Die Nets damit den besten. Deswegen finde ich eigentlich, also aus Nets-Sicht, finde ich es eigentlich ganz interessant, dass sie das noch mit reingebracht haben, weil es ja dann so noch ein zusätzlicher, wir haben ja so ein bisschen das Lakers-Pick-Narrativ, dass da eben es durchaus passieren kann, dass die Suns eben in 5 Jahren nicht mehr ganz so gut sind, weil 2 ihrer jetzt 4 besten Spieler dann höchstwahrscheinlich nicht mehr am Zenit ihres Leistungsvermögens sein werden.
Also deswegen. Ja, also es war auf jeden Fall sinnvoll, diese Picks relativ weit in die Zukunft zu schieben. Ja. Also die Logik ist da, aber ja, lass uns trotzdem erstmal mit den Suns
anfangen. Die Suns für mich den Trade verloren. Also das wollte ich damit eigentlich nur sagen.
Das ist schon krass, ne? Sie haben gestern ja erst ihren neuen Besitzer vorgestellt und dann gibt's halt sofort mal so eine Nummer. Bevor wir irgendwas anderes besprechen, ist das jetzt der Top-Favorit im Westen für dich?
Die Überlegung hatte ich tatsächlich auch und ich tendiere schon ein wenig zu ja. Also, weil die Suns mit Devin Booker eigentlich relativ gut aussahen. Dann gab es so diesen kleinen Absturz, Bookers Verletzung, Chris Paul hat irgendwie nicht reingefunden und so. Aber das, also ich kann mir dieses Duo Durant-Booker kann ich mir schon mal sehr, sehr gut vorstellen. Gleichzeitig nimmt dieses Duo auch wieder Last von Chris Paul. Das heißt, Chris Paul kann sich eventuell in Anführungszeichen schonen, beziehungsweise muss nicht ganz so viel machen während des Spiels. Vielleicht kommt es seiner Gesundheit irgendwie zugute, dass er zumindest halbwegs, also ganz fit, glaube ich nicht, aber halbwegs gesund durch die Playoffs dann kommt. Keine Ahnung, Ayton kann ich irgendwie gerade schwer einschätzen und natürlich haben sie jemanden vorne, aber sie haben, de facto ist ja Mikal Bridges ein unfassbar guter Verteidiger, der offensiv seine Momente hat, aber halt natürlich kein Kevin Durant. Und Kevin Durant ist jetzt vielleicht nicht der Lockdown-Defender, also so im Sinne von Mikal Bridges, aber er ist ein extrem guter Verteidiger und halt mit der beste Offensivspieler, den es so gibt, immer noch. Und dann bist du halt, also die Offensivpower dieses Teams ist meiner Meinung nach unfassbar. Gleichzeitig haben sie aber defensiv jetzt nicht so viel abgegeben. Sie haben natürlich mit Cam Johnson ja, vielleicht ihren wichtigsten Bankspieler abgegeben. Das heißt, es ist halt die Tiefe ist vielleicht so noch so ein bisschen Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch noch irgendwas kommt Richtung noch einem Playmaker oder ob da noch irgendwas kommt. Aber grundsätzlich so ist es schon ein sehr, 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 sehr gutes Team, bei dem ich den Titel im Westen und eigentlich auch jetzt in der, also komplett irgendwie auch zutraue. Weiß nicht, wie siehst du es? TJ Warren haben sie auch noch bekommen.
Also. Genau, sie haben TJ Warren noch bekommen. Das ist, glaube ich, auch relativ wichtig, weil die Tiefe ist ansonsten jetzt, finde ich, schon etwas, was gelitten hat. Ich finde auch, dass die Bank, die sie haben, jetzt nicht unbedingt inspirierend ist. Aber es ist irgendwie okay und ist ja auch noch nicht vorbei, ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Suns jetzt vielleicht das Ziel für Buyout-Kandidaten sind, weil im Prinzip Minuten übrig sind. Und sie haben, es ist halt relativ interessant, weil sie werden uns jetzt zeigen, ob es möglich ist, die beste Offense der Liga zu haben, ohne Rim Pressure quasi, weil alle ihre besten Leute sind halt eigentlich so Mitteldistanz oder halt DeAndre Ayton, der sich am liebsten, wenn er direkt unter dem Korb ist, vom Korb wegdreht und einen Hakenwurf nimmt. Also es ist jetzt niemand, der so wirklich permanent den Korb attackiert, aber sie haben halt auch drei der besten, was das angeht. Also sie haben, ich weiß nicht, was Midrange-Shooter angeht, wahrscheinlich musst du noch, also Embiid musst du sicherlich mit reinziehen, Jokic musst du mit reinziehen und Kawhi, aber Durant ist, ja genau, DeRozan noch, aber wie viele müssen da sonst noch in die Konversation mit Durant und Booker? Und ich meine, Paul hat in dieser Saison zwar insgesamt nachgelassen, aber über die letzten 15 Jahre sind er und Durant die beiden besten Midrange-Shooter der Liga. Also insofern ist das schon echt krass. Also wenn du zwei 1-gegen-1 Optionen auf dem Level Booker und Durant hast, dann muss es eigentlich ziemlich gut gehen. Aber ich finde dieses Element echt spannend. Also ob sie das trotzdem noch irgendwie brauchen, ein bisschen halt Rim Attempts zu haben, oder ob das dann, wenn man so viel Qualität, was Shotmaking angeht, das einfach nicht braucht. Also ich meine, ein bisschen hatten wir das Thema mit den Nets ja für ein paar Tage, als die mal ein paar Minuten wenigstens zusammenspielen konnten, ja auch, dass das schon irgendwie kompensierbar war. Ich glaube, für den Moment würde ich auch sagen, auch wenn sie noch was tun kann, sie können auf jeden Fall der Top-Favorit im Westen sein. Ich meine, wir hatten das ja jetzt die ganze Zeit immer thematisiert, dass die Conference irgendwie relativ offen wirkt. Ja. Und also insofern finde ich auch, dass das, also jetzt abgesehen davon, dass es natürlich immer gut ist, jemanden wie Kevin Durant zu holen, dass das halt für ihre Situation nochmal ganz besonders viel Sinn ergibt irgendwie, weil das Fenster ist dadurch jetzt halt nochmal offen. Es ist vielleicht nicht lange offen, einfach weil Chris Paul so alt ist und weil auch Kevin Durant natürlich seine Verletzungsprobleme seit Jahren jetzt hat, dass er halt immer mal wieder ausfällt. Aber so für dieses Jahr, für nächstes Jahr, wahrscheinlich auch noch für das Jahr da drauf, kann Phoenix halt einfach wirklich Titel gewinnen. Und insofern lohnt sich das. Und ich meine, sie wollten ihn ja schon im Sommer haben, aber da wäre es halt wahrscheinlich nicht möglich gewesen, zumindest auf die Art und Weise, dass man halt die Andre Ayton trotzdem behält. Also einfach, weil Robert Sarver nie Lust gehabt hätte, so viel Gehalt zu zahlen. Und jetzt hast du halt, also Ishbia hat damit offensichtlich überhaupt kein Problem. Also, was ich gelesen habe, zahlen sie jetzt dann über 68 Millionen Luxussteuer allein für diesen Kader. Und das wird ja über die nächsten Jahre tendenziell nicht unbedingt weniger. Ja. Es ist auch auf jeden Fall aufgrund der Altersstruktur ein Risiko dabei, aber trotzdem ist es natürlich ein Home Run. Und trotzdem ist Phoenix jetzt ein absolut gefährliches Team, was vor allem auch eigentlich die Mittel hat, um jetzt, also zuletzt war Denver das beste Team der Western Conference, ne? Und Phoenix hat eigentlich jetzt ziemlich genau die Mittel und die Spieler, die es braucht, um Denvers Defense vor relativ große Probleme zu stellen. Deswegen, man kann es nur sagen, haben sie ziemlich gut gemacht. Ist also ein großes Risiko, aber wenn man immer darüber redet, also auch über die Zukunft, wenn man für irgendwas ein Risiko eingehen will, dann ja wahrscheinlich für die Möglichkeit, sich so ein Team zusammenzustellen, was wirklich, und ich glaube nicht, dass Kevin Durant lange braucht, um sich dort zu akklimatisieren, einfach weil er so ein Spiel hat, was überall reinpasst. Ja. Es kann halt einfach wirklich sofort klappen und insofern gut ist zu machen. Natürlich kann sie irgendwann Ende der 20er in den Arsch beißen, aber wenn sie bis dahin ein oder zwei Titel gewonnen haben, für eine Franchise, die noch nie einen Titel gewonnen hat, ist das nicht unbedingt der schlechteste Ausgangspunkt und dann ist das genau die Situation, wo man das halt machen kann.
Ja, also ich meine, ich glaube im Endeffekt, also was das angeht, finde ich auch Toronto immer wieder ein gutes Beispiel. Also ich meine, es war auch maximales Risiko mit Kawhi, weil sie ja eigentlich wussten,
dass es überhaupt kein Risiko ist. Hä? Ich finde, das war gar kein Risiko.
Ja, naja, also
weil sie
DeRozan, glaube
ich, nicht unbedingt behalten wollten. Deswegen war das, glaube ich, also es war so ein, eigentlich war das eine perfekte Situation, weil wenn es nicht geklappt hätte, dann, klar, sie hätten dann keinen Titel gehabt, aber sie wollten, glaube ich, DeRozan und seinen Vertrag auch nicht unbedingt behalten. Insofern war das irgendwie so ein bisschen, eigentlich fast mehr Win-Win. Dass es dann so perfekt gelaufen ist, das war natürlich nicht vorherzusehen. Aber es war für mich jetzt kein Franchise, potenziell Franchise-schädigendes Risiko.
Ja, okay, das stimmt. Ich wollte eher darauf hinaus, dass im Endeffekt es keinen mehr interessiert, dass Kawhi nicht geblieben ist, beziehungsweise dass sie genau dieses eine Titelfenster hatten, dieses eine Jahr. Also das war jetzt eher so das Ding. Und damit würde ich es jetzt eher vergleichen, weil du halt einfach, oder daher kam jetzt mein Vergleich, einfach, dass du, dass jetzt hinterher auch niemand mehr fragt, was das Jahr danach passiert ist oder so. Und klar, jetzt sind sie natürlich in der Diskussion, aber dass es im Endeffekt halt dieser Titel hat ihnen schon sehr, sehr viel gebracht. Und bei den Suns konnte ich es mir ähnlich vorstellen. Und gleichzeitig denke ich mir auch, okay, ja, klar, Risiko und so. Aber ganz ehrlich, wenn du, also für wann willst du denn Risiko eingehen, wenn nicht für einen Spieler wie Kevin Durant? Also dann irgendwie dann müssen wir ja gar nicht mehr drüber sprechen. Also irgendwie, und das Risiko, und es ist ja nicht so, dass du jetzt als Houston Rockets irgendwie der Kevin Durant holst und halt drumherum nichts da ist. Also du holst ja quasi als ein Team holst du dir einen der besten Reihen, die vielleicht ein, zwei Spiele davon entfernt sind, wirklich Favorit zu sein. Und jetzt hast du halt einen der besten reingeholt. Und wie gesagt, ohne dass du die nächstbesten Spieler abgeben musstest. Was halt ist, sie haben halt mit Johnson und Bridges eigentlich ihre zwei sympathischsten Spieler abgegeben. Das macht so ein bisschen, ne?
Das stimmt wahrscheinlich, ja. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt Team-Sympathieträger.
Nee, also. Wie wäre es denn eigentlich aber so?
Vielleicht Team Real Hooper, ich weiß nicht.
Ja, das kann natürlich sein, aber wie wäre es denn eigentlich
da,
so?
Da dann, kommt der Konflikt in mir dann auch wieder hoch, dass ich eigentlich denke, okay, ich würde Chris Paul schon auf jeden Fall einen Titel in seiner Karriere gönnen und dann aber so, ich merke schon, dass der Konflikt sich anbahnt.
Du hast ja Buyout-Kandidaten angesprochen, jetzt wie wäre es eigentlich Full Circle quasi Westbrook und Durant vereint und dann noch die beiden, die untradebar waren und füreinander getradet wurden, Chris Paul und Westbrook auch vereint.
Dann hätten wir zumindest das Thema Rim Pressure adressiert. Vielleicht nicht auf eine positive Art und Weise, aber wir hätten es adressiert.
Ja, manchmal reicht es ja einfach eben, wenn man es adressiert und dann kann man mal schauen, was passiert. Ja.
Ja.
Also, ja, ich würde es, ja, wie gesagt, ich würde es aus Suns-Sicht, ja, ich würde es ist absolut. Für mich ist es absolut verständlich und den Preis, den sie gezahlt haben, musst du einfach auch zahlen in Form von Picks und in Form von Spielern und sie haben es trotzdem geschafft, eben nicht alles zu opfern. Sie haben zwei wertvolle Rotationsspieler geopfert, aber sie haben nicht alles geopfert. Durant fängt es sicherlich auch auf, den Verlust von Mikal Bridges und damit ergibt es für sie Sinn, weil es ja auch ihrer Strategie entspricht. Nämlich, wir wollen eine Championship gewinnen.
Ich bin auch noch ein ganz kleines bisschen gespannt, ob also vielleicht nicht jetzt, sondern vielleicht eher in der Offseason oder so, aber ob mit DeAndre Ayton nochmal irgendwann irgendwas passiert. Ob man da vielleicht guckt, ob man daraus eher noch andere, also vielleicht zwei Pieces irgendwie macht, aber gleichzeitig kann ich mir schon auch vorstellen, dass er jetzt dann in einem Rollengefüge.
Kobe White im Hut oder was?
Ja, genau. In dem Rollengefüge, wie sie das dann jetzt haben, ob er da halt dann einfach, ob das perfekt für ihn ist, weil, also es ist nicht so lange her, dass die Suns mit ihm in den Finals standen und er daran einen relativ großen Anteil hatte. Das war jetzt irgendwie, die letzte Saison war gerade in den Playoffs kein Schritt in die richtige Richtung und zum Start dieser Saison war er auch nicht wirklich gut, aber so jetzt die letzten Woche hat er sich eigentlich gesteigert gehabt und ich bin mal gespannt, was Ayton angeht, aber so, ja, für den Moment wahrscheinlich passiert noch irgendwas ein bisschen, aber mit dem Kern, den sie jetzt haben, sind sie einfach nur saugefährlich. Und zu den Nets mal ganz kurz. Warum, also meinst du, das hat sich so kurzfristig ergeben, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir traden Kevin Durant doch jetzt? Weil wenn nicht, dann finde ich aus heutiger Sicht schon wieder komisch, dass sie in dem Trade für, also in dem Kyrie Irving Trade gesagt haben, wir holen eher Leute, die uns jetzt helfen, statt Future Picks oder so. Wundert dich das auch ein bisschen oder was meinst du? Ist das jetzt so kurzfristig entstanden und am Montag dachten sie noch, KD bleibt bei uns und wir gewinnen mit dem Spiel?
Vielleicht dachten sie am Montag noch, dass sie KD irgendwie überzeugen können, dass er bleibt. Also nicht so, es funktioniert auf jeden Fall, aber vielleicht war es am Montag halt so dieses Ding, okay, wir schauen, also wir wollen ihm zumindest mal, wir wollen ihm einen Case basteln, bei dem wir sagen können, so hey, pass mal auf, hier hatten wir Probleme, also Kyrie geht, aber wir haben jetzt hier Dinwiddie, der jetzt natürlich nicht auf demselben Niveau ist, aber der auch was bringen kann, wir holen jetzt einen langen Wing, einen guten Verteidiger, einen soliden Schützen so und guck mal, wir bauen weiter. Und dann kam halt Durant und sagt, nee, und ich meine, die Thematik ist ja schon auch, dass sie eventuell den einen oder anderen Spieler weiter traden. Und sie haben ja eigentlich jetzt, also Dinwiddie, ich glaube, bei Cam Johnson habe ich auch was gelesen, dass es noch nicht fix ist. Bei Jay Crowder ist es ja eigentlich, ja, ähnliches Thema. Ich finde es so total paradox, dass die Nets jetzt auf einmal wing-lastig sind. So, wenn man sich die letzten Jahre anschaut.
Können wir einmal ganz kurz die Rotation aufzählen, weil ich finde es tatsächlich einigermaßen wichtig. Ich habe mir vorhin eine Liste gemacht und bin mir gar nicht sicher, ob ich an alle gedacht habe, aber es ist relativ krass. Also Backcourt-Spieler sind mir jetzt aufgefallen. Cam Thomas, der GOAT, also übrigens auch hier wird Geschichte geschrieben. 3 Spieler in Folge mit über 40 Punkten und die waren auch noch effizient und das ist, er ist 21. Also Cam Thomas hat vor ein paar Wochen noch gesagt, ain't shit funny, auf die Frage, warum er nie lächelt. Und jetzt ist er auf einmal Gott in Frankreich oder wird halt das Aushängeschild der Brooklyn Nets. Irgendwie geil. Jedenfalls, Cam Thomas, Spencer Dinwiddie und Steph Curry und Patty Mills, aber das können wir vielleicht vernachlässigen. Aber dann die Wings, Royce O'Neal, Mikal Bridges, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Joe Harris, Jay Crowder, Yuta Watanabe, Edmund Sumner und irgendwie, ich weiß nicht, als was man ihnen zählt, aber Ben Simmons ist ja auch noch da. Ja. Und Nick Claxton. Das sind verdammt viele Leute. Also es ist halt interessant, weil die Nets, glaube ich, sie haben in dieser Saison auch ihren eigenen Pick nicht, ne? Das heißt, sie müssen jetzt nicht unbedingt irgendwie einreißen oder so. Und mit dem Team, da fehlt natürlich eine gewisse Offensivpower, außer Cam Thomas macht jetzt so weiter. Aber defensiv könnten die halt schon richtig widerlich sein. Mhm. So quasi die neuen Raptors. Aber, also wie du schon gesagt hast, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mehr so in die Richtung geht, dass die jetzt halt gucken, welche von den Wings sie irgendwie noch abgeben und dafür halt ihr Pick-Portfolio noch weiter auffüllen, weil sie halt selber in dem harten Deal halt einiges abgegeben haben. Und da bin ich dann auch sehr gespannt. Also bei so Leuten wie Bridges oder Johnson oder also Claxton sowieso, würde ich halt aus Teamperspektive eher sagen, lass uns versuchen, die zu behalten, weil die halt nicht so, also relativ jung sind. Und man da vielleicht auch ein bisschen neu aufbauen kann, aber also ich meine, der Bossman, sicherlich wird der jetzt weiter gedealt, weil in dem Team wird er ja auch keine Starring-Rolle haben und das ärgert den ja.
Er wird sie wieder an Cam Johnson verlieren und dann Cam
Thomas. Kommt der nächste Boykott, macht er auch nicht mit. Ja. Und hier Finney Smith und ich dachte mir halt auch so, weil es gab ja jetzt diesen Bericht, dass jetzt, wo Kevin Durant im Westen ist, natürlich ganz viele Teams nochmal ganz besonders scharf sind auf OG Anunoby. Ich habe das Gefühl, der Markt ist dort ein kleines bisschen vergiftet und die Raptors fordern viel mehr, als OG Anunoby wert ist. Und ich mag OG Anunoby, aber für ihn abgeben wie für einen Superstar ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. vielleicht sollten diese Teams sich eher bei den Nets melden und mal gucken, wen man dort noch loseisen kann, weil, also, Anunoby ist besser als Finney Smith, aber Finney Smith ist auch ziemlich gut. Und also Mikal Bridges ist zwar ein bisschen Schmalhans und so Leute wie jetzt Doncic oder so können dem schon Probleme bereiten, aber für fast alle Aufgaben, die so ein bisschen darunter sind, also was die Größe und Gewicht angeht, kannst du eigentlich kaum besseren Spieler haben. Also die Nets sind heute an diesem Deadline-Day bis 21 Uhr auf jeden Fall auch noch ein Team, was für mich sehr interessant ist, also in welche Richtung sie hier gehen werden. Es ist halt im Moment alles ein bisschen oder eigentlich komplett all over the place, was sie da gemacht haben und wo sie da jetzt sind und wie der Kader jetzt aussieht. Und sie können in viele Richtungen gehen. Das ist erstmal nicht schlecht.
Ich finde halt, also ich finde den Gedanken, was die Wings angeht und auch OG Anunoby, finde ich ganz interessant. Du hast ja angesprochen, was so im Gespräch ist und dass trotzdem ja scheinbar ziemlich reges Interesse an Anunoby besteht. Und das ist halt vielleicht auch so ein Gedanke einfach, okay, wir sammeln, also sie haben jetzt halt quasi Spieler gesammelt, die ligaweit sehr, sehr viel Interesse auf sich ziehen. Und da ist sicherlich nochmal was möglich. Und gleichzeitig ist es auch irgendwie eine Art, zweigleisig zu fahren. Ich meine, du hast ja gesagt, sie haben ihren Pick nicht. Das heißt, sie sind, es lohnt sich nicht für sie, dieses Jahr schlecht zu sein. Mit dem Team, hast du auch gesagt, können sie sehr, sehr eklig sein. Also sie können nicht um ein Championship mitspielen, aber sie können zumindest, ich weiß, ich habe auch so ein bisschen gedacht, okay, irgendwie ganz geil, so sind wieder so die, in Anführungszeichen, coolen Nets sind zurück, weißt du, so wie damals mit D'Angelo Russell und Dinwiddie und LeVert und so, ne, und Jared Allen. Und da kann, oder nicht so jetzt sofort, aber kann wieder was entstehen. Cam Thomas zum Beispiel, du hast jetzt halt, keine Ahnung, dem gibst du jetzt die Schlüssel für die Stadt und lässt ihn einfach machen. Aber so die Idee zu sagen, wir holen einfach Spieler, die uns einerseits, die wir natürlich gerne haben, die uns irgendwie weiterhelfen und gleichzeitig aber auch, die halt bei Teams so viel Interesse auf sich ziehen, dass vielleicht das ein oder andere Team bereit ist, überzubezahlen, kann sich irgendwie auf Dauer auch positiv auswirken. Von daher kann ich den Gedankengang schon irgendwie nachvollziehen. Also klar, ich meine, der Kader sieht jetzt halt irgendwie total unrund aus und ich bin gespannt, was da noch nachkommt. Also entweder jetzt halt bis 21 Uhr oder dann Richtung Sommer. Aber ich finde schon irgendwie, ja, also wie du sagst, ich meine, du kannst halt Johnson und Bridges kannst ja wunderbar behalten. Kannst ja, hey, keine Ahnung, das sind vielleicht nicht diejenigen, nicht die Stars, um die rum du ein Team aufbaust, aber sind halt die nächsten Spieler, die du vielleicht gern holen würdest, wenn du dann irgendwann mal einen Star hast. Und den hast du ja in Cam Thomas. Ne? Also Playmaking wäre ja, vielleicht absolut. Ganz interessant. So, da halt jemanden zu holen und halt so ein bisschen
länger. Ja, du brauchst auf Dauer halt schon auch einen Star, ne? Aber
ja, auf jeden Fall.
Erstmal sind sie jetzt an dem Punkt. Der Star muss dann über die Picks oder wahrscheinlich die Mannschaft irgendwann über den nächsten Trade kommen. Und sie haben jetzt natürlich auch tolle Erfahrungen mit den unkompliziertesten Stars ever gemacht über die letzten vier Jahre. Ja. Übrigens, wir müssen ganz kurz korrigieren. Ich habe mal eben nachgeguckt. Sie haben diese Saison schon den eigenen Pick, weil das also hier hatten sie einen Pick-Swap mit Houston vereinbart, aber Houston wird natürlich einen viel besseren Pick haben als Brooklyn, die ja schon, glaube ich, 33 Siege auf dem Konto haben. Also die können ja jetzt eh nicht mehr irgendwie einreißen oder so. Die sind ja eigentlich bisher echt gut gewesen. Aber es spielt sowieso keine Rolle. Ich wollte so kurz richtig stellen. Ja, nächste Saison geht der Pick wieder direkt nach Houston und dann ist wieder Pick-Swap und dann ist schon brutal.
Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, also ich könnte mir einerseits, was ich sehr positiv finde, weil ich sie eben eigentlich vor dieser interessanten Ära einfach mochte, dass sie jetzt eigentlich wieder sie könnten wieder ein sympathisches, interessantes Team werden aus Netzsicht und wie gesagt, es sind auch irgendwie Spielertypen dabei, die ich irgendwie ganz gern mag und wo ich halt sehr gespannt bin, wie das dann zusammenfindet, beziehungsweise was daraus jetzt noch entsteht, weil es ist ja jetzt quasi nicht das finale Teamprodukt, das wir da sehen, sondern es ist halt so ein Zwischenschritt und ich finde es eigentlich schon, also wenn du in so einer Situation, dass du eigentlich innerhalb weniger Tage oder eine Woche Zeit hast, also sicherlich hinter den Kulissen ist schon was passiert, aber dass du innerhalb einer Woche deine zwei mit Abstand besten Spieler tradest, die beiden Gesichter sozusagen deiner Franchise, ob das jetzt positiv war oder nicht, die letzten Jahre, sei mal dahingestellt, aber dass du die tradest und jetzt eigentlich trotzdem halbwegs mehrgleisig darstellst, also mehrere Optionen zumindest offen hast, finde ich, dass es ist jetzt nicht kein Wow-Effekt dabei, aber ich finde schon, dass es ein solider Job ist von Sean Marks und dem Front Office, wie sie es hingebracht haben.
Da reserviere ich mein Urteil für später. Das kann ich jetzt gerade irgendwie noch nicht sagen. Erstmal finde ich es interessant.
Ja,
hast du gesehen, was Kyrie Irving nach dem Mavs-Spiel zu dem Durant-Trade gesagt hat?
Ich habe nur irgendwie gelesen, dass er froh ist, dass er da weg ist, oder was war das? Oder?
Ja, er hat gesagt, er ist nur froh, dass Durant da auch rausgekommen ist, so nach dem Motto. Und ja. Ich meine auch, das ist so, er hat das Haus angezündet und ja. Dann sind beide rausgegangen und danach gesagt, boah, zum Glück sind wir aus dem brennenden Haus raus. Ja. Das ist schon irgendwie
ziemlich geil. Haben lieber die Katze mitgenommen und die noch gerettet. Ne? Ja,
ich meine, die Katze weiß ist TJ nicht, Warren.
Ja, stimmt. Aber man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen passiert ist und was, aber ja.
Ach komm, wir wissen es. Wir müssen das nicht relativieren. Das ist halt, schon okay.
Ich find's halt krass. So, dass halt, also von Kyries Seite halt so diese, die absolute Abstinenz von jeglicher Selbstreflexion finde ich halt krass.
Ja.
Also, dass halt überhaupt.
Er wagt es halt anders zu sein.
Ja, aber das halt einfach so dieses, dass das halt so das Argument ist, so ich war, ja, und das hat man nicht akzeptiert. Anders heißt ja nicht immer gut. Also anders muss auch nicht unbedingt schlecht heißen. Aber also man könnte ja, ne, will ja auch immer wachsen als Mensch. Also wenn ich als Mensch wachsen will, dann darf ich auch mir überlegen, was meine Taten und Worte etc. ausgelöst haben und ob das eventuell immer der richtige Weg war. Aber, ne?
Ja, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ja. Wahrscheinlich. Aber ganz kurz, Big Picture. Im Osten gibt es jetzt dann nur noch 2,5 Contender, statt vorher 3,5, würde ich sagen. Es gibt Boston, Milwaukee und Philly. Brooklyn verabschiedet sich aus dieser Konversation auf jeden Fall raus.
Auf jeden Fall, ja. Das würde ich auch sagen.
Es sei denn, ne? Es gibt natürlich heute natürlich auch noch diverse weitere Trades, über die sprechen wir dann morgen.
So sieht's aus. Wir werden uns morgen nämlich wieder zusammensetzen und alles abhandeln, was heute noch passiert. Wahrscheinlich passiert jetzt gar nichts mehr. Können die Bulls bitte irgendwas machen? Bitte.
Können wir morgen 2 Stunden über OG Anunoby sprechen?
Der wahrscheinlich in Toronto bleibt.
das wäre eine geile Folge.
Ja, vielleicht auch gleich, ich bin gespannt, was du dem Pirtle-Trade sagst. Aber das bei den Bulls, dass da irgendwie, die Meldungen, die ich da höre, das ist irgendwie, man muss ja nichts überstürzen, aber es sieht scheiße aus, also lass uns beibehalten. Gerade das ist so ein bisschen wer weiß, was noch passiert. Ich will nicht zu vorlegen, aber auch da, meine Emotion geht da auch ein bisschen mit mir durch gerade. Merke ich.
Ja, kann ich verstehen.
Bulls
Talk morgen. Ich meine, morgen haben sie vielleicht ein ganz anderes Team.
Eben. Ich meine, es ist viel in Bewegung geraten. Also es können viele Dinge passieren. Wie gesagt, AD vielleicht wusste auch schon, dass er nach Chicago getradet wird für Vooch und wie auch immer.
Du, wir haben noch Trades auf der Agenda. Lass uns über die sprechen.
Das sollte der smoothe Übergang sein. Zu den Lakers. Weißt du?
Ach so. Na gut.
Weil wir wollen ja über die Lakers sprechen. Wie eingangs angekündigt, wollen wir das allerdings bei Patreon machen. Deshalb nochmal ganz kurz für alle, die es vergessen haben. patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit AE. Ganz genau. Also schaut da gern mal rein. Und für all diejenigen, die jetzt hier am Ende sind, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Solltet ihr Lust haben, uns zu abonnieren, könnt ihr überall tun. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter und oder Instagram. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir uns auf jeden Fall morgen hören mit allem zur Trade Deadline. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis morgen hoffentlich. Reingehauen.